Herzlich willkommen
bei der farbenfrohen Ruhreule.
Ein perspektivegebender Podcast.
Aus dem engagierten Frontenberg.
Mit anrührenden Gästen.
Über Themen, die ermutigen.
Mit Rebecca.
Und Seba.
Jawohl.
Jetzt kommt die Folge mit
Michael Becker.
Michael Becker, Archäologe, Steinzeit, Bodendenkmalpfleger.
Ja, here we go mit einem weiteren Frontenberger Ehrenamt, von dem ich wette.
Was denn?
Von dem ich wette, dass viele Menschen es nicht kannten bis jetzt, nämlich
Bodendenkmalpfleger.
Michael Wette pflegt die Böden.
Also er findet die Bodenschätze und er werden die dann gepflegt.
Ja, genau, und das macht er mit viel Leidenschaft und ganz viel Herz, was mich gleich in der Folge auch ein bisschen verwundern wird, weil im Grunde so Steine, also da muss man schon irgendwie krass drauf sein, dass man mit denen sprechen möchte.
Was Michael ja auch irgendwie macht.
Zumindest lässt er die Steine sprechen. Aber sag mal, wer ist denn der Michael eigentlich?
Michael Becker ist 71 Jahre alt, hat 2 Söhne, 4 Enkelkinder und wohnt in Frontenberg am Hinrichsknübel.
Das ist die krasse Erhebung zwischen Stentrop und der Hohen Heide.
Er ist ehrenamtlich als Ortsheimatpfleger in Stentrop und als Bodendenkmalpfleger für die Stadt Frontenberg aktiv. Beruflich hat er in einer psychologischen Beratungsstelle in Menden gearbeitet. Heute als Rentner widmet er sich vollkommen seinem Hobby, der Geschichte und da vor allem der Steinzeit. Also mal wieder eine Historienfolge.
Genau, aber es geht nicht nur um Steine, ne, dass ihr keinen falschen Eindruck kriegt, und es geht auch nicht zu krass um Historie, Ingo, das wirst du aushalten.
Wir versprechen, es wird spannend.
Es wird spannend. Bei mir sitzt Michael Becker, ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger in Frontenberg. Bis vor 25 Minuten wusste ich nicht, dass es dieses Ehrenamt gibt. Was ist das denn bitte für ein Ehrenamt, Michael?
Dieses Ehrenamt soll sicherstellen, dass alte Dinge in der jeweiligen Kommune gesichert werden, archiviert werden, dass auch bestimmte Dinge erhalten bleiben, die von bestimmtem Wert sind. In größeren Kommunen wie Dortmund oder Essen gibt es eine Stadtarchäologie, auch in Soest sehr viele alte Dinge zu bieten hat. Das wäre natürlich für Frontenberg übertrieben, aber in den Städten im Umfeld, die auch in dieser Größe sind, gibt es eben die Ehrenamtlichen, die versuchen, die historischen Überlieferungen zu sichern und, wie der Name Bodendenkmal schon sagt, auch zu schauen, was haben wir dann konkret noch bei uns vor Ort von wirklich alten Dingen. In Frontenberg haben wir zum Beispiel 5 Burgen, die größtenteils gar nicht bekannt sind.
Das würde ich jetzt aber auch gerade sagen, wo haben wir denn bitte Burgen? Ich habe noch keine einzige gesehen. Burg Ardey gibt's.
Burg Ardey, ganz genau, die ist
Thront über Ardey, sieht man, wenn man dort vorbeifährt.
Von der Bahnlinie nach Unna zerschnitten worden im 19. Jahrhundert, 1890 etwa, ist aber teilweise noch erhalten und auch relativ gut dokumentiert als Herrensitz der von Ardey, die dann schon recht früh ausgestorben sind. Dort gibt es aber relativ nah noch eine weitere Turmhügelburg direkt an der Ruhr. Dort durfte ich auch schon Untersuchungen machen. Die große Frage ist bei so einer Turmhügelburg, zu welcher Zeit die entstanden ist. Die gibt es seit den Wikingern auf dem Teppich von Bayeux. 1066 ist auch so eine Turmhügelburg abgebildet. Und die wurde einfach aufgeschüttet auf eine Höhe von 20, 25 Metern, oben ein Holzturm draufgesetzt.
Okay.
Wir haben dann so ein ähnliches Gebilde auch an der ehemaligen Ruhr bei Scheda, den Hünenknüfer, auch eine Turmhügelburg mit einem steinernen Turm, der teilweise noch erhalten ist. Haus Altendorf ist eine sehr alte Burganlage und die 5. ist dann der Stromberg beim Golfplatz in der Nähe, wo wir sehr alte Wälle festgestellt haben, die bis in die Steinzeit zurückreichen und dann immer wieder genutzt worden sind in der Bronzezeit etwa 1200 vor Christus und dann genau zur Römerzeit um Christi Geburt.
Mhm. Okay, Holzburgen würde ich jetzt persönlich nicht zählen lassen, das ist ja eher ein besseres Baumhaus. Aber kann man die alle finden, gerade die Steinreste, die es dann noch gibt?
Ja, man kann sie alle im Gelände erkennen.
Mit geschultem Blick, oder?
Nein, die Wälle sind zu erkennen, die Turmhügelburgen sind sehr deutlich zu erkennen, weil sie eben Aufschüttungen von 25 Metern sind, die so turmähnlich hochgehen. Und die Burg Ardey erkennt man natürlich, Haus Altendorf sowieso. Und Es gibt unterschiedliche Berichte dazu. Interessant sind natürlich dann so Sachen wie der Stromberg, der bisher unerforscht war, der aber schon in den 30er Jahren kurz beschrieben worden ist. Und wir haben bei dem Schnitt der Welle dann Holzkohle gefunden mit diesen unterschiedlichen Datierungen.
Bei dem Schnitt der Welle, was heißt das denn?
Und man kann im Gelände noch große angeschüttete Wälle erkennen, die dann aufgeschnitten werden auf eine gewisse Breite, und man schaut dann, mit welchen Materialien ist da gearbeitet worden. Und wenn man in tieferen Schichten Holzkohle findet, kann man die einschicken. Das macht natürlich die Landesarchäologie und bekommt dann nach der C14-Methode, also Zerfall des Kohlenstoffs, eine Datierung, die plus minus 20, 30 Jahre oft liegt. Ne?
Okay. Ich will nochmal zurückgehen zu meiner Ausgangsfrage, ehrenamtliche Bodendenkmalpflege. Du hast gesagt, es gibt auch hauptamtliche Archäologien in größeren Städten, in historisch bedeutsameren Städten. Ist das eine Pflichtaufgabe? Muss man sowas unterhalten?
Ja, es gibt also uns in Nordrhein-Westfalen den Landschaftsband Rheinland und Westfalen-Lippe, die kreisübergreifend tätig sind und die Sicherung von kulturellen Hinterlassenschaften als Pflichtaufgabe ansehen.
Und die sorgen dann dafür, dass die Kommunen solche Stellen einrichten und?
Ganz genau. Also meine Ernennung durch Fritz Rebbe damals erfolgte im Vernehmen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Okay, also die Städte sind sozusagen angehalten. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht sanktioniert, wenn man jetzt niemanden hat oder so. Ehrenamtliche zu finden, ist ja auch nicht so einfach.
Ja, wobei es nach meinem Eindruck schon in jeder Stadt irgendjemand gibt, der sich für die Dinge interessiert. Klassisch waren das die Lehrer an den Gymnasien zum Beispiel. Der Geschichtslehrer machte solche Dinge. Heute ist es breiter gestreut mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen, die sich dann damit befassen möchten.
Und werden da, also welche Ressourcen werden dafür zur Verfügung gestellt, um das machen zu können? Ein Pinsel und ein Hämmerchen oder so wenigstens?
Nein, das könnte man wahrscheinlich beantragen, aber das halte ich jetzt nicht unbedingt für erforderlich. Es gibt eine Reihe Leute, die dann mit Sonden auf die Suche gehen nach alten Münzen und dergleichen. Dazu gehöre ich jetzt nicht, sondern ich lasse nur mein Auge dann über die Äcker schweifen oder im Gelände dann Punkte suchen. Die Zahl der Sonnengänge hat gerade durch Corona sehr stark zugenommen. Wir haben im Regierungsbezirk Arnsberg jetzt über 800 zugelassene Sonnengänger. Dazu kommen noch sehr viele Illegale, die an bekannten alten Stellen wie dem Hellweg oder so versuchen, besondere Dinge zu finden.
Das heißt, zum Sonnengehen brauche ich irgendwie eine Lizenz, wie so ein Angelschein?
Ja, ist nicht ganz so wie der Angelschein, aber man kann diese Genehmigung beantragen. Über den Kreis läuft das und es gibt Schulungen vom Landschaftsverband, um den Menschen, die das machen möchten, zu erklären, was sinnvoll ist, wie sie das dokumentieren können, wie sie das melden können. Mittlerweile gibt es in Münster einen Dr. Lehmann, der zentral zuständig ist in Westfalen-Lippe für alle Funde, die gemeldet werden. Das kann man auch online machen mittlerweile und bekommt dann eben auch eine Rückmeldung, was man da gerade entdeckt hat.
Um mal so ein bisschen von meinem Klischeebild mit Gummistiefeln, so einer Forscherinnenmütze, Hämmerchen, Pinsel und Sonde wegzukommen. Erzähl doch mal so, wie du deine Sachen findest oder gefunden hast bislang.
Ja, die ersten Funde waren rein zufällig, dass man über den Acker läuft, weil es stark regnet und man schnell nach Hause will. Okay. Das ist tatsächlich so passiert vor über 25 Jahren und einen auffälligen Feuerstein findet, der da eigentlich sonst nicht vorkommt. Und dann schaut man natürlich weiter, wenn es nicht mehr regnet, ob da noch mehr liegt. Man findet noch mehr, versucht dann Menschen zu finden, die das beurteilen können. Da bin ich dann in Kontakt gekommen mit dem Professor Bales, der für den Regierungsbezirk Arnsberg zuständig ist. In Olpe ist der Dienst sitzt, also die LWL-Archäologie. Für Westfalen hat verschiedene Außenstellen in Münster, in Olpe und in
Detmold.
Und dort kann man seine Funde vorstellen. Jetzt hatte ich das Glück, dass die ersten Funde besonders waren, aus der Mittelsteinzeit kommen, wo es also noch keine landwirtschaftliche Tätigkeit gab und das geschätzte Alter bewegte sich um 10.000 Jahre. was dann natürlich für jemand, der sich da bisher wenig mit befasst hat, erstaunlich ist. Und man sucht dann weiter und findet weitere Dinge. Und das wird dann quasi ein Selbstläufer. Wenn man die erste schöne Pfeilspitze gefunden hat, schaut man, ob man hier noch eine zweite findet oder wenn man einen interessanten Steinball gefunden hat. Was natürlich zur Motivation beiträgt, ist, dass diese Funde dokumentiert werden. Es werden Zeichnungen angefertigt, Beschreibungen angefertigt. Es wird in Fachbüchern veröffentlicht. Man wird eingeladen zum Tag der Archäologie. Dann vor Ort auch zu Vorträgen bei Heimatvereinen, wie auch hier in Fröhmarn schon zweimal, oder bei Kirchengemeinden, in Schulen. Das ist immer sehr interessant, wenn die Steinzeit besprechen, wenn man mit den Materialien dorthin gehen kann und mit den Kindern gemeinsam Mehl mahlen kann nach alter Art und Weise und ihnen die Dinge zeigen kann, die aus einer Zeit vor 5.000, 6.000, 7.000 Jahren entstanden sind.
Wir können das ja jetzt wie immer nicht zeigen, aber guck doch mal bei Instagram, da haben wir ein paar von den Fundstücken von Michael fotografiert und haben das da irgendwie in die Story oder in die Beiträge gepostet. Und da sind wirklich krasse Sachen bei, zum Beispiel hier wirklich so ein Riesenstein. Und du hast mir vorhin erzählt, dass der wahrscheinlich in der Astgabel gesteckt hat und dann hat man da was mitgemacht?
Bäume gefällt.
Bäume gefällt.
Die Menschen, die Ackerbau und Viehzucht hierher gebracht haben, trafen auf Wälder, die hier waren und mussten dann sich für den Anbau und für ihre Tiere natürlich Raum verschaffen, natürlich auch Bäume fällen, um Häuser zu bauen. Und dazu brauchte man eben solche schweren Geräte, um das zu schaffen. Man hat allerdings auch festgestellt, dass die sich nicht ganz große Mühe gegeben haben, sondern oft die Bäume in Kniehöhe gefällt haben, weil es kaum möglich war, die Wurzeln zu entfernen. Und der Ackerbau früher muss völlig anders ausgesehen haben als unser heute, weil dann auch wieder alles zuwuchs. Und von den Häusern, die aus Holz gebaut wurden, auch die Pfähle, weiß man, dass die maximal 15 bis 20 Jahre gehalten haben und dann zog man eben ein paar Meter weiter oder zog auch ganz um. Also die Kontinuität, die wir heute bei unseren Steinhäusern haben, war wohl in früheren Zeiten noch nicht gegeben.
Vergleichsweise neues Phänomen sozusagen. Okay, und was war so der krasseste Fund, den du bisher gemacht hast?
Das Jadeitbeil aus Bausenhagen hat mir schon sehr gut gefallen. Es handelt sich dabei um einen Halbedelstein. Das Material kommt aus den italienischen Südalpen bei Genua.
Ich kann mir vorstellen, bei Genua, aber hier gefunden.
Hier gefunden. Und es gibt sehr interessante Theorien dazu. Das Material wurde dann vermutlich in die Bretagne verbracht und dort weiter verarbeitet und gelangte von dort dann quasi strahlenförmig nach Westen und einige dieser Stücke sind eben auch in Westfalen gelandet und könnten, weil man fast immer nur ein Einzelstück gefunden hat, bestimmte Herrschaftssymbole für den jeweiligen Clan-Chef oder Clan-Chefin gewesen sein. Und das ist dann natürlich ein Fund, wenn der nur mal alle 100 Jahre irgendwo vorkommt, der einen dann schon erfreut.
Irgendwo war doch hier in der Gegend in Frontenberg auch ein Grab oder eine kleine Siedlung, wo du irgendwie involviert warst?
Ja, wir haben also auf dem Haarstrang bei Bausenhagen über 20 Hügelgräber, die leider durch die Landwirtschaft inzwischen alle beseitigt sind. Manchmal findet man an den Stellen noch mögliche alte Grabbeigaben, also sehr schön bearbeitete kleine Beile oder dergleichen. Die Funde sind in den 30er Jahren registriert worden. Das war eine Begleiterscheinung der Nazi-Zeit, dass man versucht hat, das Germanenerbe festzustellen, wurde dann sehr intensiv betrieben und hatte leider auch nur die Zielrichtung, alles zu germanisieren, was man gefunden hat. Inzwischen weiß man, dass diese Idee des Germanentums erst durch die Beschreibung der Römer entstanden ist und das immer wieder Migration und Bevölkerungsbewegungen gegeben, die also das überhaupt nicht zulassen, von einem germanischen Volkskörper oder dergleichen zu sprechen. Aber in der Nazizeit wurde sehr viel investiert von Himmler und dem Ahnenerbe, um so eine merkwürdige Beweisführung zu machen, dass diese Germanen eben ganz besonderes und wichtiges Volk sind.
Und welches war der größte zusammenhängende Fund in Frankenberg? Also so.
Wir haben bei einem Schweinestall, der errichtet wurde, eine Fläche von 3000 Quadratmetern ausgegraben. Eine Leergrabung der Ruhr-Universität Bochum zusammen mit der LWL-Archäologie und haben dort zahlreiche Häuser aus der Eisenzeit nachweisen können. Das ist so die Zeitspanne 300, 400 vor Christus. Vereinzelt haben wir dort auch ältere steinzeitliche Dinge gefunden, die in die Zeit um 4000 vor Christus verweisen. Da habe ich auch insgesamt in Frankenberg sehr, sehr viele Funde. Diese Zeitstellung ist dadurch relativ sicher, weil es dort einen bestimmten Feuerstein gab, den man in der Marsregion findet und der über einen Zeitraum von einigen hundert Jahren eben um 4000 vor Christus hierher importiert wurde, eventuell durch Handel. Dort habe ich inzwischen circa 150 verschiedene Stücke aus diesem Reikold-Feuerstein, der sich von unserem Feuerstein hier deutlich unterscheidet. Und es gibt eben markante Beile, die darauf hinweisen, auf diese sogenannte Michelsberger Kultur. Die war übrigens weit verbreitet vom Pariser Becken bis in den Raum Thüringen im Norden bis zum Münsterland und im Süden bis zum Bodensee. Also eine alte mitteleuropäische Kultur, die 4400 bis 3500 vor Christus bestanden haben soll. Und für die Fachleute war es auch erstaunlich, dass wir hier in Frankenberg so viele Fundstellen davon haben.
Das heißt, das war eine Kultur innerhalb der damals auf der Erde lebenden menschlichen Bevölkerung.
Ja, genau. Eine der vielen Kulturen, die es damals schon gab. Es gab zu der letzten Eiszeit, die hat so um 15.000 vor Christus geendet, hier nur eine Frostschuttsteppe, wo die Besiedlung unmöglich war. Und man nimmt an, dass aus dem französischen Gebiet, eher aus Südfrankreich, dann Menschen hier wieder angefangen haben zu siedeln. Der früheste Nachweis für unsere Art Mensch ist etwa 15.000 vor Christus bei Bonn, Oberkassel, in einem Grab.
Der Neandertaler oder was?
Nein, das war unsere Sorte Mensch.
Ach so.
Der Neandertaler ist zuletzt in Mitteleuropa um 40.000 vor Christus nachgewiesen worden, hat sich dann zurückdrängen lassen, ist zurückgedrängt worden. Da sind sich die Forscher nicht so ganz einig. Die letzten Spuren verlieren sich bei Gibraltar, wo noch Höhlen um 38.000 vor Christus bewohnt wurden vom Neandertaler. Danach verliert sich die Spur. Aber wir haben in unseren Genen noch Reste von ihnen, die sich so um die 2% zur Zeit bewegen sollen.
2% Neandertaler, das heißt hier am Tisch hier sitzen 4% Neandertaler. Nee, das ist Quatsch, ne? Es bleiben 2%.
Für jeden.
Für jeden 2%, das heißt in diesem Raum sind 4x2% Neandertaler innen. Das ist jedenfalls mal heute hier bei der Ruhe der Fall. Und jetzt kommt eine 2%ige Neandertalerin und bringt den Eulenspiegel mit.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir dir drei Fragen stellen, drei kurze Antworten von dir über Frankenberg an dich. Bist du bereit?
Ja.
Erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frankenberg?
Der Henrichsgnübel, mein Heimatberg.
Dann die zweite Frage. Das geht so nur in Frankenberg.
Da fällt mir jetzt die Heimatpflege ein. Wir haben also 14 Heimatpfleger in Frankenberg, was äußerst selten ist. Ich weiß, von wem ich kam, dass sie niemanden haben in der Stadt. Und bei uns gibt es in jedem kleinen Ortsteil, bei Stentrop angefangen, in Altendorf, Bentrop und so weiter, überall Ortsheimatpflege, hier in Fröhmann, Gisbert Herrmann seit Neuerem. Und die Kontinuität, die da seit Jahrzehnten läuft, ist schon sehr erstaunlich.
Und danach schon zur letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Frankenberg mal erlebt hast.
Nichts Kurioses?
Keine spontane Idee.
Kuriose Funde?
Kuriose Funde gibt es eine ganze Reihe, die mich auch immer wieder überraschen, besonders weil die Dinge oft weite Wege hinter sich haben und schon vor tausenden von Jahren hier gelandet sind.
Michael, du guckst ein bisschen so, als wolltest du noch eine kuriose Geschichte erzählen.
Ja, und zwar ist ein Artikel in der Jerusalem Post erschienen im Jahr 2023 über eine 2000 Jahre alte Begräbnisstätte bei Frönnberg-Frömann.
In der Jerusalem Post?
In der Jerusalem Post, wow. Mit Bildern dazu. Und das ist natürlich wirklich eine Besonderheit, dass eine recht kleine Fundstelle aus Frönnberg-Frömann
in einer Weltzeitung erschienen.
Dort erschienen ist.
Auf jeden Fall. Coole Sache. Das packen wir euch gerne auch als Link in die Shownotes.
Ja, und das war's auch schon mit dem Eulenspiegel. Zurück zum Gespräch.
Vielen Dank, Rebecca, für diese wunderbare Ausgabe des Eulenspiegels mit Aussicht vom Henrichsknübel. Und da Prozentrechnung nicht meine Stärke ist und überhaupt mathematische Dinge in diesem Podcast mir scheinbar in den allerseltensten Fällen gelingen, machen wir auch lieber gar nicht weiter mit Zahlen, sondern lieber mit Archäologie, Michael Becker. Und ich habe mich gerade so gefragt, als ich euch hier zugehört habe beim Eulenspiegel, wir hatten ja schon mehrere historisch bewanderte Personen hier, die haben uns Fotos mitgebracht von Menschen, die haben uns teilweise auch noch Zeitzeuginnenberichte irgendwie vorlegen können, weil es irgendwie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war. Deine Archäologie ist ein Tacken älter. Ist das nicht auch ein bisschen trocken, wenn man da mit niemandem drüber reden kann, der sagen kann, ja, und dann haben wir hier dieses Beil genommen und haben damit einen Baum gefällt und dann muss das alles irgendwie mühsam rekonstruieren?
Nein, wenn man nur mit den Steinen in seinem Zimmerchen sitzen würde, wäre das sicherlich sehr trocken. Aber dadurch, dass ich die Dinge Fachleuten zeigen kann, die das dann einordnen, darüber ins Gespräch mit mir kommen, das zeichnen, fotografieren lassen und in Büchern veröffentlichen, ist es schon ein ganzes Stück interessanter. Und dann kommt natürlich dazu, dass man zu Vorträgen eingeladen wird bei Heimatvereinen, Kirchengemeinden, in Schulen. Und das ist dann immer sehr schön, die Dinge den Menschen vorzulegen. Löst dann oft großes Erstaunen aus, dass diese Dinge hier vor Ort gefunden worden sind. Und einige Dinge sind tatsächlich wie Handschmeichler geformt. Auch Pfeilspitzen kann man optisch sehr gut einordnen. Und man kann dann sogar an bestimmten Geräten zeigen, wie sich Technologie entwickelt hat. Das ist dann doch für die Leute, die das noch nie gesehen haben, sehr eindrucksvoll und eine sehr schöne Rückmeldung für denjenigen, der das vortragen darf.
Das heißt, du sagst mir eigentlich gerade, man kann zwar mit den Sachen nicht reden, aber doch sprechen sie irgendwie.
Ganz genau. Denn man kann unterschiedliche Herstellungsweisen erkennen, kann sich über eine gelungene Durchbohrung dann Gedanken machen, wie ist das denn wohl gemacht worden?
Ja, Michael hält mir jetzt gerade so eine Hammerspitze eigentlich hier hin, die man, also wenn es nicht so ein komischer Stein wäre, würde ich sagen, könnte die auch genauso im Baumarkt sein. Da würde man jetzt einen Holzpin durchstecken, hätte man einen Hammer mit einer Spitze vorne. Wie hat man denn da reingebohrt?
Vermutlich mit einer Hohlbohrung, mit Holunderstäben. Wenn man da Sand drauflegt, ist es natürlich eine mühevolle Geschichte, aber es wird durch das Holz eine sehr schöne, glatte Geschichte.
Allerdings, ich fasse das jetzt hier mal an für euch, es ist wirklich eine super glatte, gleichmäßige Bohrung von ungefähr 4,5 Zentimeter Dicke durch einen Stein mit Holunderästen und Sand, erzählst du mir gerade.
Ja. Das ist natürlich in Experimenten auch schon probiert worden. Und
voll die Strafarbeit, oder?
Das, ja, hier habe ich noch ein sehr großes Beil, das aus örtlichem Felsgestein ist und teilweise nur überpickt worden ist, um die Form herzustellen. Man hat nur den Schneidenbereich geschliffen. Und ein Archäologe sagte mir mal dazu, das hat der Opa dann im Herbst bekommen und im Frühjahr war es dann fertig. Also es ist schon ein längerer Prozess, um aus so einem groben Stein, den man hier auf dem Feld auflesen kann, so ein doch eindeutiges Steinbeil herzustellen.
Und glaubst du, ich würde das erkennen, wenn ich so einen Stein finde, der für mich auf den allerersten Augenblick und wenn ich jetzt im Dunkeln, im Regen, wie du es vorhin beschrieben hast, nach Hause laufen würde, würde ich denken, aha, ein Stein. Oder glaubst du, ich würde das schon irgendwie checken, dass das hier ein prähistorisches Werkzeug ist?
Es fällt insofern auf, weil es doch eine bestimmte Form hat. Und wenn ich einen auffälligen Stein sehe, halte ich den immer gegen das Licht, soweit es noch da ist, und versuche dann zu erkennen, ob ein Schneidenbereich da ist. Mhm. Und das macht die Natur nicht. Die Natur macht viele tolle Steine, wo man sich auch tatsächlich häufiger mal irren kann, dass es bearbeitet aussieht, aber vom Bach glatt geschliffen ist, vom Wind geschliffen ist. Aber das ist dann doch sehr eindeutig, auch gerade bei so einer Bohrung, dass die Natur solche Dinge nicht hervorbringt.
Und dann gehst du so mit deinen Enkelkindern spazieren und wie oft bringst du die dazu, irgendeinen Stein aufzuheben und zu gucken, ob da jetzt was dran bearbeitet ist? Also wird das so ein bisschen, kommt man da kaum noch von los oder kann man schon entspannt noch durch den Backenberg gehen, ohne jeden zweiten Stein aufzuheben?
Doch, das lernt man derzeit. Es gibt eben auch nur bestimmte Bereiche, wo gesiedelt worden ist. Das sind dann natürlich auch Erfahrungswerte. Es ist völlig logisch, dass Wasser in der Nähe sein sollte. Der kleine Rambach, der nur knapp 7 Kilometer lang ist, hat mir schon 11 Fundstellen gezeigt, bis er in die Ruhr hineinfließt. Und die Leute haben natürlich nicht direkt am Wasser, sondern ein paar Meter höher gesiedelt. Und da ist es dann, wenn man noch eine leichte Südhanglage dabei hat, oft gar nicht so schwer, einige Dinge zu finden. Oft sind es natürlich nur Splitter erstmal vom Feuerstein. Aber wenn man dann länger und ausdauernder sucht, findet man auch oft größere Stücke.
Das heißt, man kann aufgrund der Erfahrung, die man mit solchen Funden hat, schon irgendwie abstrahieren, ableiten, wo man ungefähr suchen muss, wo es sehr mit höherer Wahrscheinlichkeit weitere Funde geben könnte.
Denn ein Nordhang ohne Wasser, der auch nicht geschützt ist, war sicherlich kein guter Siedlungsplatz.
Voll plausibel, ja.
Wobei das für die ganz alten Dinge von den frühen Jägern und Sammlern nicht gilt. Die haben teilweise ihre Plätze danach ausgesucht, wo sich die Rentierherden bewegten oder die Wildpferde, die damals sehr gejagt worden sind. Und die haben dann natürlich erhöhte Positionen gehabt, Sommer- und Winterlager wahrscheinlich, um von dort aus zu schauen, wie man am besten jagen kann. Das war der große Unterschied dann zu der Landwirtschaft, die dann eben das Wasser brauchte und dann auch bei der Ansiedlung eben darauf achtete, dass man gut versorgt war. Ohne Wasser kein Leben.
Und wie wahrscheinlich ist es, wenn ich meinen Garten umgrabe, dass ich da irgendwie so einen Feuerstein oder sowas finde?
Das kommt sehr darauf an, wenn man am Haarstrang wohnt, kann man auf der Nordseite relativ viel Feuerstein finden, weil der Haarstrang die Grenze der ganz großen Vereisung vor etwa 150, 160.000 Jahren war. Dort ist dann der Feuerstein aus dem Ostseeraum von den Gletschern bis zum Haarstrang geschoben worden, stellenweise auch noch darüber gerutscht. Aber insgesamt kann man sagen, dass der Haarstrang die Gletscher.
Unser Haarstrang war die Gletschergrenze quasi.
Ganz genau.
Hör mal. Okay, und dass wir mal so einen kleinen Eindruck kriegen, weil ich, wenn du mir das erzählst und du sagst mir hier Orte, dann habe ich natürlich das heutige Bild dieser Orte mit irgendwelchen Feldern und so vor Augen. Hm. Wie war die Topografie hier? Was ist hier gewachsen?
Die hat sich sehr stark gewandelt in den Jahren. Wie gesagt, vor 15.000 Jahren war ja eine Frostschuttwüste. Hm.
Das heißt, das Geröll, was von den Gletschern bewegt wurde, hat sich hier sozusagen gesammelt, kann man das so sagen?
Durch die Eiszeit, also die Gletscher waren bis Hamburg etwa, Hamburg-Berlin war etwa die Gletschergrenze und dementsprechend war es hier fürchterlich kalt und es gab kaum Vegetation, außer vielleicht Moose und Flechten. Es gab keinerlei Bäume und Bewuchs. Und dann haben sich die ersten Zwergkiefern wieder angesiedelt, kleine Birken und dergleichen und je nach Temperaturlage kamen dann unterschiedliche Bäume. Es gibt auch alte Einteilungen der Steinzeit, Ulmzeit, Eichenzeit und so weiter. Ja. Das macht man inzwischen nicht mehr nur an der Vegetation, sondern man hat Eisbohrkerne aus Grönland und aus den Lacher Seevulkanen zum Beispiel, wo man sehr gut ablesen kann, welche Bedingungen zu welcher Zeit da waren. Dass man also sieht, da gab es sehr viele Pollen, zum Beispiel eben von Eichen. Oder es gab einen Bewuchs von sehr kleinen Pflanzen, die eher so im arktischen Raum vorkommen. Und danach teilt man heute eher die Zeithorizonte ein.
Okay, das heißt, ich muss mir aber hier entweder erstmal Geröll vorstellen und dann aber irgendwann Moos und Flechte und dann auch irgendwann wieder Bäume, aber dann auch wahrscheinlich sehr viele Bäume. Also hier war wahrscheinlich ein Wald.
Es gab zwischendurch wahrscheinlich eine komplette Bewaldung. Aber was wir auch heute erleben, hat sich auch schon vor vielen tausend Jahren abgespielt, dass es innerhalb weniger Jahrzehnte dramatische Klimaveränderungen gab, dass zum Beispiel die Rentiere lange Zeit hier gewesen sind, die man in der Eifel und auch bei Rüthen noch nachweisen kann in Höhlen mit entsprechenden Funden, dass die aber Jahrzehnte später schon wieder ganz weg waren, weil es deutlich wärmer geworden war.
Nur, dass es damals natürliche Klimaschwankungen waren und nicht wie heute.
Und heute nicht. Heute bewegen wir uns da leider wohl in einer Einbahnstraße. Und die große Frage für alle Menschen bleibt, wie kann man dem begegnen? Die Menschen damals haben es geschafft, durch Rückzug das zu schaffen. Wahrscheinlich hat auch die gesamte Menschheit immer mal wieder an sehr dünnen Fäden gehangen, dass nur wenige 100 Menschen weltweit da waren, die dann nach bestimmten starken klimatischen Veränderungen sich wieder erholt haben und sich wieder ausgebreitet haben. Diese Schwankungen kann man auch beim Fundmaterial sehen, das eben aus der Zeit des Neandertalers hier im Kreis Unna, wie das in dem Artikel dort beschrieben ist, 7-8 Stücke gibt. Von den frühen Jägern und Sammlern gibt es dann schon einige Dutzend, die so ab 12.000-13.000 vor Christus hier waren, auch in Freudenberg. Und ab der Zeit der Landwirte vor etwa 7.000 Jahren gibt es dann doch wesentlich mehr Funde.
Okay, gut. Jetzt wohne ich am Haarstrang oder so und grab meinen Garten um und finde irgendwie so einen Tyrannosaurus-Knochen oder so ein Faustkeil. Was mache ich dann? Sperre ich das weiträumig ab oder darf ich das in die Hand nehmen und komme ich dann zu dir oder was mache ich?
Ja, das wäre sehr nett. Ich bekomme tatsächlich immer mal wieder Fundmeldungen und freue mich dann, wenn interessante Stücke zutage kommen. In diesem Jahr waren es erste Mal Kanonenkugeln, die ich bekommen
habe. Aus der Steinzeit?
Die waren nicht aus der Steinzeit, aber gemeinsam mit Steinbeilen. Das passte natürlich nicht so ganz zusammen, aber die Äcker sind wahrscheinlich auch später weiter besucht worden. Mhm. Und ich finde natürlich neben dem steinzeitlichen Material immer moderne Scherben aller Art und Metallreste. Die Landwirtschaft hat eben auch viele Dinge, die dann kaputt gehen, die auf dem Acker landen. Auch Hufeisen habe ich sehr, sehr viele inzwischen gefunden. Und die Kanonenkugeln waren dann auch eine Besonderheit, die ich dann aber auch der Archäologie zur Verfügung gestellt habe. Die Finder haben sie dann wiederbekommen nach der Einordnung. Und
wo waren die her?
Aus Kamen waren die in diesem Fall. Also ich habe so einen Einzugsbereich, der von Holzwickede, Kamen, Werl, Menden.
Okay, ich meine, aber wo kommen die ursprünglich her? Also wer hat die mal abgefeuert?
Da war ein Sechsfünder dabei, der wohl zur preußischen Armee gehörte. Da kommt sogar eine Verbindung zu Frömern wieder auf, die bei der Schlacht von Fellinghausen, die bei Hamm stattfand, waren bei Kamen preußische Truppen stationiert. Die Franzosen hatten ihr Hauptquartier in Haus Schafhausen bei Wickede. Und weil sie leider nicht gewonnen haben, sind sie sehr frustriert über die Dörfer gezogen, haben Kessebüren und Frömern gebrandschatzt. Frömern war fast komplett abgebrannt.
Ah ja, das hört man hier öfter in Frömern.
Aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich die größte von den dort gefundenen Kugeln, weil eben preußische Truppen bei Kamen waren und dort eine Kugel hinterlassen haben.
Okay, ich lerne, man hat sich um Hamm gekloppt. Das ist wirklich interessant. Krass, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, den packen wir euch mal in die Shownotes. Schlacht bei Fellinghausen. Spannend. Okay, ich habe gerade hier leichtfüßig den Tyrannosaurus ins Spiel gebracht. Ist es möglich, dass wir hier Dinosaurier finden? Ist gar nicht deine Zeit, ne?
Nein, die sind vor etwa 60 Millionen Jahren ausgestorben, wahrscheinlich nach einem gewaltigen Meteoriteneinschlag, wo sich das Klima dramatisch verändert hat. Es gibt aber eine Fundstelle gar nicht so weit weg in Balve, Sanssouci, wo
Mammut, ne?
Mammut, so wie die waren später da. Die waren sogar noch da, als unsere unmittelbaren Vorfahren hier waren. Die letzten Mammuts sind wahrscheinlich auf der Wrangelinsel in Russland vor 3.000-4.000 Jahren ausgestorben. Das ist also noch nicht so ganz super lange her.
Voll ärgerlich, so ein Mammut hätte ich gern gesehen.
Es gibt ja immer wieder Überlegungen dazu, weil man auch Mammuts im Permafrost gefunden hat, ob man die genetisch vielleicht mit afrikanischen oder indischen Elefanten kreuzen kann, um dann so eine Art Mammut wiederherzustellen. Aber das ist bisher zumindest noch nicht gelungen.
Ich befürworte die Idee. Okay, aber zurück zu den Dinos, also Balve.
Dort gibt es einen Steinbruch, in dem verschiedene Krallen von kleinen Dinosauriern gefunden worden sind. Auch bei Brilon gibt es zum Beispiel Dinosaurierfunde, auch im Teutoburger Wald. Und zum Beispiel, wenn man am BVB-Stadion vorbeifährt in Dortmund über diese Brücke, die zur Autobahn führt, dort ist bei den Grabungen, die vorausgingen, auch, ich meine sogar vom Tyrannosaurus Rex, eine Kralle gefunden worden. Also es gibt schon auch hier Funde von Dinosauriern, die aber nicht so markant sind wie in den großen Wüsten in den USA oder in Argentinien oder dergleichen.
Also es wäre denkbar, dass auch auf dem heutigen Stadtgebiet von Frennberg ein Dino gefunden wird, rein theoretisch erstmal.
Auf jeden Fall. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Welt zur Zeit der Dinosaurier noch ganz, ganz anders aussah.
Ja, super.
Wir haben ja auch mal am Äquator gelegen hier und das kann man also, auch wenn man sich da ein bisschen mit befasst, sich nicht so ganz gut vorstellen.
Ja, nee, kann man wirklich nicht. Also durch Kontinentalverschiebung ohne Ende und so weiter, diese riesen Kontinente, die es damals gab und so. Ja, Dinos sind eine meiner kleinen Leidenschaften, zumindest oberflächlich. Und deswegen lobt die Ruhreule auch ein Preisgeld von 5 € aus. Wer ein Dino findet und in der Ruhreule meldet als erstes, bekommt 5 €. Und wir melden ihn dann weiter. Wir melden ihn weiter, Michael Becker. Oder wenn du ihn findest, ja, genau. Aber Dinos, also du hast dich ja spezialisiert dann eher auf diese steinzeitlichen Geschichten und so weiter, die menschlichen Hinterlassenschaften, so höre ich es jedenfalls raus. Und ich habe jetzt viel gelernt über ein spannendes Hobby, über eine spannende Sache, die aus meiner Sicht hier völlig unter dem Radar läuft, außer wenn mal was in der Zeitung steht über irgendwie einen größeren Fund. Super spannend, super interessant. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben magst, die da jetzt hier zuhören? Irgendwas, wonach ich nicht gefragt habe oder was du gerne einfach teilen möchtest?
Ja, was ich bei den neueren Erkenntnissen der Archäologie ganz spannend finde, ist, dass es permanent Migration gegeben hat. Es hat, seit es die Möglichkeit gibt, unsere Gene sich näher anzuschauen, immer wieder Forschung gegeben. Wer hat denn welche Gene und wo kommen die her? Und man hat eben feststellen müssen, dass von den frühen Jägern und Sammlern eigentlich nichts mehr da ist. Auch von den ersten Landwirten vor 7000 Jahren ist nur noch sehr wenig erhalten. Unser genetisches Material ist sehr stark von Steppenvölkern aus dem Gebiet der heutigen Ukraine geprägt. Die sind einmal um 2900 vor Christus in einer relativ großen Valley hergekommen und dann nochmal 2600 vor Christus. Und es hat immer wieder ganz starke Verschiebungen gegeben, Völkerschaften, Gruppen gegeben, die sich hin und her bewegt haben, die aber nie einheitlich waren. Und wir sind alle eine ganz, ganz bunte Mischung von Menschen. Mittlerweile kann man seine eigenen Gene für relativ wenig Geld untersuchen lassen. Ich habe das noch nicht gemacht, weiß es aber von verschiedenen Leuten, die dann ganz erstaunt sind, dass sie Gene haben, die sonst in Norwegen oder Schweden vorkommen oder in Spanien teilweise. Da gibt es bestimmte Prozentsätze. Und wir sind also alle ein Mischmasch. Es gibt keine Rassen oder dergleichen, sondern die Menschen haben sich über viele Jahrtausende immer hin und her bewegt und sich untereinander vermischt. Das hat auch dazu geführt, dass wir alle relativ lebensfähig und gesund sind. Im Grunde hat das zu einer Verbesserung beigetragen. Die Idee, die alte, sehr schlimme Idee des Rassenwahns, die reine Rasse und so weiter, ist ein völliger Blödsinn. Inzucht hat nie funktioniert, ist immer gescheitert. Die Tiere wissen das, die Menschen haben das zeitweise nicht wahrnehmen wollen. Und leider gibt es ja inzwischen auch wieder Tendenzen, solche alten Fehler zu wiederholen. Ich habe das aus dem Raum Ungarn gehört, dass dort fast was Ähnliches läuft wie beim Ahnenerbe von Himmler, dass Orban seine Leute angewiesen hat, nach dem Majarentum zu suchen, nach den Ur-Ungarn. Dabei ist Ungarn immer wieder von verschiedensten Völkergruppen, Stämmen besucht worden, die sich hin und her bewegt haben. Und es gibt keine Nation, die für sich sagen kann, wir sind das reine abgeschlossene Volk.
Das ist ja gar nicht verwundert, weil es ja auch gar keine Grenzen gab, die einen hätten aufhalten können bei Panda-Bewegungen und so weiter.
Ganz genau.
Und so endet auch diese Ruhreulen-Episode mit einem politischen Statement für Vielfalt und Pluralität. Vielen lieben Dank, Michael Becker, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ich danke auch, dass ich hier sein durfte.
Und was hast du gelernt?
Aber ich finde es krass, dass wir 5 Burgen in Frönnberg hatten.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Gut, 2 nur aus Holz, aber immerhin.
Und die eine wurde beim Bahnschienenbau getrennt.
Ja, und da musste ich natürlich an die Dachse denken.
Wie kommen sie denn jetzt auf Dachse?
Naja, wenn das vielleicht Inkarnationen sind von den Rittern und vielleicht Ritterinnen, die bei dieser Burgdurchtrennungssache das nicht so gut fanden und die sich vielleicht jetzt rächen wollen.
Mhm.
Okay, ich verwerf die Theorie.
Du hast wahrscheinlich noch, dass die ein Dino finden.
Das fände ich cool.
Also jedenfalls eine spannende Folge mit einem Blick auf einen Frontenberg lang, lang vor unserer Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht.
Das fand ich auch.
Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite roheule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Paris, Athen, auf Wiedersehen.